Bei diesem Lied könnten wir eigentlich schon auch einsteigen mit dieser Frage, die zu dem Alpha, früher hieß ja Alpha-Kurs, die zu Alpha dazugehört. Woran glaubst du? Glaubst du das, dass Gott uns diese Welt geschenkt hat, oder ist die Welt eigentlich nur etwas, was aus einem Zufall, also ohne Absicht irgendwie geworden ist? Was glaubst du? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns ja gerade dann auch an den Abenden, an diesen Alpha-Abenden. Und diese Frage, woran du glaubst, ist am Ende eine Frage, die uns dann auch mit hineinnimmt in diesem Punkt, ob das Leben eigentlich einen Sinn hat. Heute fragen wir auch, macht das Leben Sinn? Ein kleiner Unterschied, eben macht oder hat das Leben Sinn? Kommen wir später noch mal kurz zu. Und viele Menschen heute sagen ja, naja, eigentlich hat es keinen Sinn. Wir sind ja durch die Aufklärung, durch die Religionskritik gegangen, und da ist eben alles Metaphysische so ein bisschen dann zu den Akten gelegt worden. Friedrich Nietzsches Gott ist tot ist auch in der Realität vieler Menschen dann auch so angekommen. Und von daher kann man sagen, naja, der Sinn des Lebens, den gibt es nicht, hat keinen Sinn. Aber es macht vielleicht Sinn, dies oder jenes zu tun. Weil wenn wir heute über den Sinn nachdenken oder wenn wir mit Menschen darüber reden, geht es oft weniger so um die Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern wir fragen heute eben mehr so nach dem Ziel des Lebens. Worin besteht eigentlich dein Ziel? Und von diesem Ziel her können wir dann sagen, das macht Sinn, dies oder jenes zu tun, oder das macht keinen Sinn. Weil wenn ich irgendwie nach Dänemark in Urlaub fahren will und gucke dann beim Autofahren eben auf die Schilder, die mich nach Italien führen, irgendwann komme ich auch an, aber dauert, und ich brauche dann noch ein paar andere Verkehrsmittel und. Also das macht keinen Sinn, in die Richtung zu fahren, wenn ich da ankommen will. Also diese Umformulierung, dass etwas Sinn macht, hängt auch sehr stark eben damit zusammen, dass wir heute mehr so nach Zielen im Leben suchen und danach fragen, was hast du denn für ein Ziel im Leben? Eine sehr bekannte Frage, die dann gestellt wird, auch oft bei Einstellungsgesprächen oder bei Mitarbeitergesprächen. Sagen Sie mal, wo sehen Sie sich eigentlich in 10 Jahren? Oder wo sehen Sie unsere Firma in 10 Jahren und was haben Sie damit zu tun und. Also der Sinn ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten und wir haben es ein wenig mehr dann verzweckt. Diese Entwicklung, die wir gemacht haben, auf der einen Seite hat sie viel Gutes mit sich gebracht, aber auf der anderen Seite meiner Meinung nach auch viel Not über den Menschen gebracht. Weil dort, wo der Mensch keinen Sinn mehr im Leben hat und findet, so sagt es auch Viktor Frankl, dort, wo er keinen Sinn mehr in seinem Leben hat, wird er krank. Die Frage nach dem Sinn, also er hat sich ja damit Aussagen von Freud so ein bisschen auch auseinandergesetzt. Die Frage nach dem Sinn, sagt er nicht, so wie Freud sagt, ist schon etwas, was eigentlich auf die Krankheit eines Menschen hinweist. Nein, die Frage nach dem Sinn ist, sagt er, die Frage, die den Menschen auch davor bewahrt, krank zu werden, also jetzt nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit, aber an der Psyche, an der Seele krank zu werden. Und wenn wir uns heute unsere Welt angucken, unsere Gesellschaft angucken, die ja sehr geprägt ist von den Ängsten, dann, also von unterschiedlichen Ängsten, dann merken wir eben auch, dass viele, viele Menschen da nicht mehr mit zurechtkommen und ihre Psyche darunter leidet, ihre Psyche krank wird. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem jungen Mann, der erzählte mir das dann auch so, wie er erlebt hat, dass das Leben ihn irgendwie überfordert. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, eben, dass wir alle in unserem Umfeld Menschen kennen und nicht nur ein irgendwo, wir haben von ihm gehört, sondern auch ganz nah, ganz persönlich, die unter dem Leben leiden, wo die Seele, die Psyche auch krank wird. Und das hat auch viel mit der Sinnlosigkeit des Lebens zu tun. Und die Frage nach dem Sinn, das ist eben die Frage, die wir hier an diesen Abenden auch stellen, die Frage nach dem Sinn und die Frage nach Leben und Glauben. Wir haben damit angefangen, am ersten Abend uns mit der Herkunft des Menschen zu beschäftigen. Wo kommt der Mensch eigentlich her? Und Thomas Mann hat das ja so beschrieben, dass der Brunnen der Geschichte des Menschen unglaublich tief ist. Man könnte sagen, er ist unergründlich. Also die Herkunft des Menschen, also wo wir herkommen, das ist etwas, ja, das reicht so tief hinab, eben nicht nur Eltern oder Großeltern, noch viel weiter, und haben dann darüber geredet, dass es im Endeffekt für diesen Brunnen, der als Bild dafür steht, dass der Mensch eine Herkunft hat, die tief reicht, dass dieser Brunnen von zwei Strömen eben bewässert wird. Und der eine Strom ist eben so dieser natürliche Strom, das ist so die Herkunft, Familie, Eltern, da kann man bei der Genetik gucken, man kann nach dem sozialen Umfeld gucken, die Geschwister, die man hatte, Großeltern, die man hatte, war für Menschen in unserem Land auch ein großes Thema nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Väter- und dann der Großvätergeneration. Als man gemerkt hat, dass bestimmte Entwicklungen nicht gut waren in der Familie, also so Psychodynamiken, und man sich gefragt hat, woher kommt das denn? Und dann irgendwann angefangen hat zu forschen. Und dann ging es dann um den Großvater, wo man irgendwann rausgefunden hat, dass der eben sich meinetwegen bei der SS war und, dass er aus dem Krieg gekommen ist, und man kommt nie unbeschädigt, unverwundet aus dem Krieg zurück. Man trägt immer Wunden auch mit sich. Das kann sein, dass ein Bein fehlt, aber man kann auch äußerlich unversehrt sein, aber innerlich ist was kaputt gegangen. Und das gibt man dann weiter an die Kinder, an die Kindeskinder. Und wenn man in den Brunnen seiner eigenen Geschichte hineinguckt, wird man da auch immer wieder etwas entdecken, wo man dann eine Ahnung davon bekommt, warum man selber eigentlich so ist, wie man ist. Warum man so geworden ist, wie man ist. Und das ist der eine Strom, der diesen Brunnen bewässert. Und der andere Strom ist eben der Strom, auf dem wir, also man könnte sagen, der nicht so von der Natur herkommt, sondern der eher kulturell ist. Und dieser Strom, das ist der Strom, den wir mit dem verbinden, was wir Transzendenz nennen. Unsere Kultur ist ja geprägt davon, ob ich selber glaube oder nicht. Ist erstmal egal, das christliche Abendland ist geprägt vom christlichen Glauben, und von daher kommen auch über diesen Strom prägende Wirklichkeiten in mein Leben hinein, egal ob ich es glaube oder nicht. Aber wer sich mit seiner Geschichte auseinandersetzen will und mit seiner Herkunft beschäftigen will, muss am Ende diese beiden Ströme auch im Blick haben. Und wir haben dann am Donnerstag auch dann drauf geguckt, was denn diesen christlichen Strom, diesen jüdisch-christlichen Strom dann auch ausmacht. Und wir sind dann eben dahin gekommen, dass wir gesagt haben, das, was sich als Ursprung hinter diesem Strom verbirgt, ist eben diese Erkenntnis, dass das, was ist, eben nicht ein Zufall ist, nicht einfach geworden ist, sondern das, was ist, und dazu gehöre ich und du gehörst auch dazu, ist geworden, weil da ein Gott ist, der will, dass es so sei, der will, dass es dich gibt. Und dann haben wir nochmal kurz uns mit der Schöpfungsgeschichte dann auch beschäftigt und haben dann erzählt, dass Gott eben, als er den Menschen gemacht hat, nicht nur gesagt hat, wie an den anderen Tagen, es ist gut, sondern es ist sehr gut. Ich habe die Empfehlung weitergegeben, klickt euch das auf euren Spiegel jeden Morgen, wenn ihr reinguckt, gerade nach dem Aufwachen ist das ja mitunter auch eine Herausforderung. Sehr gut. Das ist das Urteil Gottes über dich. Sehr gut. Und diese Herkunftsgeschichte ist eben auch die Herkunftsgeschichte, die uns eben mitgibt, was ein Sinn im Leben sein könnte. Friedrich Nietzsche hat das mal so beschrieben, wer ein Warum im Leben hat, der stemmt im Endeffekt jedes Wie. Wer ein Warum im Leben hat, der erträgt auch jedes Wie. Interessante Formulierung. Viktor Frankl hat das dann so übernommen und dann so ausgebaut. Also ich habe am Donnerstagabend auch schon gesagt, es lohnt sich, Nietzsche immer wieder mal zu lesen. Nicht alles glauben, was er sagt, aber sich damit auseinanderzusetzen, ist schon hilfreich. Aber dieser Satz ist schon dann auch ein Satz, den ich so unterschreiben kann. Wer ein Warum im Leben hat, der erträgt auch jedes Wie. Weil das Schlimmste an dem Leid und an der Herausforderung ist es, wenn sie einfach nur sinnlos sind. Und ich kann dann nicht für alles, was geschieht im Leben, einen einzelnen Sinn entdecken. Zum Beispiel, da kommt die Frage immer ganz gewaltig hoch, wenn es um das Sterben geht, wenn ein Mensch viel zu früh stirbt, dann kann ich nicht sagen, ja, das hat seinen Sinn da und darin. Weil da bleibt manche Frage auch offen. Aber wenn ich das glauben kann, dass das Leben einen Sinn hat, und dass der Sinn dahinter, der Ursprung dahinter, dann auch etwas ist, was mir Halt gibt und was mich trägt, dann kann ich auch das ertragen, was mir manchmal so ja, einfach irgendwie übermächtig begegnet. Und von daher ist das schon richtig, was er sagt. Wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Und somit ist eben die Frage nach dem Sinn des Lebens auch immer eine Frage, die eben nicht nur philosophisch beantwortet werden kann, sondern die ich ganz persönlich auch existenziell für mich beantworten muss. Was ist eigentlich mein Sinn, der Sinn, den ich im Leben habe, den ich sehe? Was ist eigentlich das, was in meinem Leben das Wertvolle ist, also was wirklich Wert hat? Und vor dieser Entscheidung kann man bewusst oder unbewusst stehen, aber wenn man sich ein Leben dann anguckt, das Leben eines Menschen anguckt, dann wird man sehr schnell entdecken, wo er eigentlich den Wert seines Lebens hat. Und das hat dann auch einen Ursprung in dem Brunnen der eigenen Geschichte. Aber man kriegt eben schon sehr schnell raus, was ist eigentlich so das Wertvolle in deinem Leben? Was ist eigentlich das, was für dich irgendwie das ist, was deinem Leben Halt und Sinn gibt? Und da merken wir eben, und das ist auch dann verbunden mit der Krise, dass in der heutigen Zeit durch die Entwicklung, die wir durchgemacht haben, eben das, was uns irgendwie wertvoll ist, am Ende etwas ist, was uns keinen Halt gibt. Was uns nicht hält in den Stürmen des Lebens. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ist auch schon ewige Zeiten her, da war ich also noch in meiner Heimat, tief im Westen, war ich mal mit einem jungen Mann unterwegs, der hatte so eine Ente. Das war alles für ihn. Er liebte dieses Auto, also eben nicht so eine Watschelente, sondern ein Automobil. Er liebte dieses Auto, war sein ganzer Stolz, er hegte und er pflegte es. Und er hatte mich dann beim Trampen irgendwie mitgenommen und irgendwie beim Fahren passte er nicht auf und fuhr hinten auf den LKW drauf. Der kam direkt irgendwo von der Baustelle, also richtig mit schöner Anhängerkupplung und. Dann fuhr er da drauf. Der LKW-Fahrer hat es erst gar nicht mitbekommen. Man hat auch im LKW nichts gesehen. Aber dieses französische Leichtbaumodell von Automobil hing eben vorne alles runter. Und der war vollkommen fertig. Und dann stiegen wir aus und dann sah ich auf einmal, weil Bleche sind ja da auseinandergefallen und kaputt und so, und dann war er so an einem Blech so zugange, versuchte sich die Pulsadern aufzuschneiden. Ich sage, bist du bescheuert? Jetzt hätte man ihn mal fragen können, was ist das Wertvolle in deinem Leben, wo du bereit bist, auch für dein Leben zu lassen? Ich habe ihn so nicht gefragt, ich habe ihn nur gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Aber was hätte er geantwortet? Ja, dieses Automobil ist mein Leben. Und wenn man den Deutschen dann auch in der Waschstraße sieht oder danach, wie er sein Auto wäscht und auch Hofglanz poliert und immer wieder in anbetende Haltung geht vor dem Auto, also auf die Knie, und dann kann man sagen, ja, das hat einen großen Wert. Hält das? Auch in Krisen? Und da kann man jetzt für sich rauskriegen, was ist eigentlich das, was in meinem Leben das ist, was wertvoll ist? was meinem Leben dann auch Sinn und eine Richtung gibt. Je materieller es ist, desto schwieriger könnte es werden. Denn das ist ja das, was wir wissen auch und was wir beobachten jeden Tag aufs Neue. Das, was sich anfassen lässt, was irgendwie Materie ist, das zerfällt. Irgendwann ist es nicht mehr da. Steigt der Wert, fällt der Wert und ist nichts, was beständig ist. Von daher die Frage bei dem Sinn eben, oder bei der Frage nach dem Sinn, was ist das in meinem Leben? Und ist das etwas, was wirklich wertvoll ist für mich? Und da kann man ja auch sich hinstellen und sagen, naja, auf der einen Seite redet man über das, was wertvoll ist, aber auf der anderen Seite lebt man etwas anderes. Wenn ich sage, Gott ist eigentlich das, was meinem Leben einen Wert gibt. Gut. Dann ist eben die Frage, wenn ein Mensch auf mein Leben sieht, sieht er das? Sieht er das? Oder sieht er da einen Mann, der genauso aus der Haut fährt, wenn irgendjemand eine Beule in sein Auto fährt und sagt, dich werde ich verklagen und bis zum jüngsten Tag wirst du. Die Frage ist, wie weit ist man dann auch durchdrungen von dem, wo man sagt, das ist etwas, was meinem Leben im Sinn und einen Wert gibt. Und da sind wir eben auch bei der Frage des Ursprungs und da lohnt es sich auch nochmal eben in diese Geschichte vom Ursprung hineinzugucken. Und diese Geschichte vom Ursprung will ja nicht naturwissenschaftlich erklären, wie die Welt geworden ist. Diese Geschichte vom Ursprung will uns das Wesen über die Welt, über die Dinge und über den Menschen mitteilen, was eigentlich das Wesentliche ist unseres Lebens. Und das ist nicht mein Auto, das ist nicht mein Haus, das ist nicht mein Körper, das sind nicht meine Gold-Silber-Reserven, meine Aktien, das ist alles nicht das Wesentliche für die Bibel, sondern das Wesentliche für die Bibel ist, so teilt sie uns das mit, ist die Beziehung zu Gott. Da behauptet die Bibel, das ist das, was deinem Leben einen Sinn gibt. Das ist das, was dein Leben einen Halt gibt. Und dann geht es darum, wie lebe ich das? Wir werden im Buch Genesis mit hineingenommen in die Urgeschichte des Menschen. Und wir haben ja die Geschichte gerade gehört, wie Gott dann das schafft, was wir so vor Augen und unter den Füßen haben, und wie er dann den Menschen schafft und ihn in diesen Garten Eden, Martin Buber übersetzt das mit üppig Land, also Ort der Wonne, Ort der Fülle, wie er den Menschen dort hineinsetzt, mitten ins Paradies, mitten in diesen Garten. Und jetzt muss man eben das auch vor Augen haben, dass dieser Garten, von dem hier gesprochen wird, das ist jetzt nicht das, wo wir dann unbedingt Gemüse anbauen und das auch. Aber wenn man über diesen Garten nachdenkt, dann muss man irgendwie über einen Ort nachdenken, der fruchtbaren Beziehung und der fruchtbaren Begegnung. Es ist ein Ort, wo man zusammenkommt, um einander zu begegnen und dieser Welt auch zu begegnen. Das ist dieser Garten Eden. Und davon beschreibt dann der Schöpfungsbericht, den wir gerade gehört haben, oder wird dann im Schöpfungsbericht, den wir gerade gehört und gelesen haben, beschrieben, wie es dort aussah. Die Ströme werden eben beschrieben, woher das ganze Wasser kommt und. Und der Mensch wird hineingesetzt, ihn zu bebauen und bewahren, so übersetzt Luther das und sowas auch in der Übersetzung. Eigentlich müsste man dies Bebauen ein bisschen anders übersetzen. Und Martin Buber macht das auch so, er schreibt dann, Gott setzte den Menschen in diesen Garten, um ihn zu bedienen und zu bewahren. Und dahinter steckt eben ja auch dieser Gedanke des Dienens. Kain, der ja später Ackermann wurde, wird auch so dann bezeichnet als Diener des Ackers. Der Mensch wird dort hineingesetzt und lernt eben sehr schnell, haben wir ja vor kurzem auch, selbst im Paradies muss Hand angelegt werden. Und jetzt wird ihm beschrieben, wie dann der äußere Lebensraum beackert werden soll, damit er wächst und gedeiht. Und jeder, der so einen Garten sein eigen nennt, sich ab und zu darin aufhält, der weiß sehr genau, man muss im Garten nichts machen, er wächst auch von allein. Oder? Also ich habe, wenn ihr meine grünen Daumen sucht, also die sind praktisch nicht vorhanden, aber so viel weiß ich. Also den Garten, da muss man nichts machen, wächst von allein. Warum lachst du? Stimmt das nicht mit meinen Daumen, oder? Stimmt. Es wächst von allein. Aber was? Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt hatte, als ich noch in Ludwigsburg war, war da so ein älterer Herr, der hatte auch so einen Obstgarten. Und also da dachte ich, das muss hier so ein bisschen das Paradies sein. Er hatte da die unterschiedlichsten Apfelsorten und den ganzen Garten voll. Und mit einem riesen Aufwand hat immer geguckt, dass er die Vögel dort abhält, indem er Netze drüber spannt. Und riesen Aufwand. Aber was dabei rauskam, war großartig. Auch das wächst im Garten, aber nicht von allein. Von allein wächst Unkraut. Ist immer die Frage, was ist Unkraut und was kann man eben, aber ist er, na, also wer einen Garten beackern will, der muss etwas investieren. Und das, was am Ende rauskommt, hängt davon ab, was wir investieren. Und wir können uns nicht darüber beklagen, dass wir sagen, Mensch, und irgendwie klappt das mit den Kartoffeln nicht, mit den Mohnrüben, mit den Äpfeln, was weiß ich was, irgendwie haut das nicht hin. Und wir haben eben so die Einstellung, naja, irgendwie müsste es doch auch von allein gehen. Nee. Gedeihen tut der Acker, tut der Garten dadurch, dass der Mensch Hand anlegt. Das wissen wir. Er muss umzäunt werden. Er muss eingefriedet werden. Unkraut muss rausgezupft werden. Er muss beschnitten werden, die Obstbäume müssen beschnitten werden und. Ein großer Aufwand. Damit in diesem Garten oder damit aus diesem Garten ein Ort der, sagen wir, befruchtenden Begegnung wird. Von alleine wird dort nichts. Und wir lesen jetzt eben in diesem Schöpfungsbericht genau das, dass am Ende Gott den Menschen in diesen Garten hineinsetzt und sagt, diene ihm, bediene ihn und bewahre ihn. Das ist dein Lebensraum, den ich dir gebe, den ich dir schenke. Aber du musst Hand anlegen. Und wenn wir in unsere Welt hineingucken, sehen wir, wir haben das schon ziemlich perfektioniert. Es geht jetzt nicht um irgendeinen Vorgarten, den wir haben und den wir vielleicht verwildern lassen, sondern wenn wir in diese Welt hineingucken, wir haben das ja wirklich vorangetrieben. Das ist nur erstaunlich. Ob es immer gut ist, ist nochmal was anderes. Aber da sind wir sehr talentiert drin. Den Lebensraum, der uns Früchte zum Essen gibt, den haben wir wirklich mehr und mehr optimiert und es reicht, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Dass wir es nicht schaffen, hat einen anderen Grund. Soweit, so schön. Aber was ist eigentlich das, was deinem Leben Halt gibt? Die Früchte im Garten? Die laben die Seele und machen den Magen irgendwie, füllen den Magen. Aber was ist eigentlich das, was deinem Leben Halt gibt? Und dieses Bild vom Garten, in den der Mensch hineingestellt ist, ist zuallererst ein Bild, wo wir nach außen gucken, aber wo man auch dann sagen kann, und was in diesem Bild auch drinsteckt, dieser Garten, das ist auch das Ackerfeld in dir, das Ackerfeld deiner Seele, deiner Psyche. Weil die Frage ist auch, was wird da denn von allein? Und wir wissen, das, was wird, ist das, was hineinkommt durch uns Menschen. Der Mensch ist im Äußeren, da kommt das Unkraut irgendwie von allein. Wir wissen gar nicht, woher es genau kommt, aber das wächst von allein. Aber im Innern ist der Mensch darauf angewiesen, dass dieser innere Garten dann auch gewässert wird, dass dort ein Samen gelegt wird, weil hier kommt von nichts nichts. Wir sind Menschen, der Mensch ist ein Wesen, was nachmacht. Der Mensch ist ein Wesen, wir hatten das dann auch in unserer Gruppe da noch, ich glaube, Hendrik hat dann irgendwie die Frage aufgeworfen, also am Donnerstagabend, der Mensch ist ein Wesen, der einen Bezug braucht und den wir dann auch erziehen wollen, sollen, müssen. Und dann ging es eben so um die Frage der Erziehung und warum denn vieles so nicht klappt. Und ich habe dann meinen geistlichen Vater zitiert, der immer gesagt hat, ich habe irgendwann aufgehört, meine Kinder zu erziehen, weil die haben ja eh alles nachgemacht. Erziehung ist ja das eine. Ein Ideal zu haben, so sollte man sein. Aber die Kinder gucken dann schon genau hin und sagen, pff. Und du? Ich weiß nicht, wer es dann sagt in unserer Runde. Ich glaube, Harald war es dann mit dem Handy, wenn man sagt, nicht so viel Handy und nicht am Tisch und so. Und dann sitzt man selber da. Und der Mensch in seinem Innern wird geprägt von dem, was von außen kommt. Und hier ist dann eben auch die Frage, was ist das, was wir uns an Nahrung zuführen? In Bezug auf den Körper sind wir heute sehr auch dabei, dann darauf zu achten, dass die Nahrung gesund ist und, und. Aber was ist denn das, was meine Seele zu futtern bekommt? Und wenn wir da in unsere Zeit hineingucken, dann sehen wir, dass da so vieles ist, was den Menschen krank macht, was eigentlich Unkraut ist, was der Mensch dann in seine Seele hineingesät bekommt und das Unkraut wächst. Und wir, das hat es auch schon immer gegeben, aber ich glaube, in diesen Zeiten mit den vielen Möglichkeiten auch der Einflussnahme wird das immer wichtiger und immer wichtiger. Und dass wir heute so viele psychische Erkrankungen haben, nicht nur bei jungen Leuten, sondern auch bei alten Leuten, das hat etwas damit zu tun, dass wir die falsche Nahrung zu uns nehmen. Ich habe das nicht überprüft, habe es jetzt bei Viktor Frankl eben gelesen, der sich viel auch mit Suizid beschäftigt hat und in Kliniken beschäftigt war, wo es um suizidale Menschen ging. Und er hat dann beschrieben, dass er hat das in Detroit wahrgenommen, die hatten damals eine unglaublich hohe Selbstmordrate. Und dann auf einmal ging diese Selbstmordrate für 6 Wochen um 90% nach unten. Und man hat sich gefragt, woran liegt denn das? Und da hat er nachgeforscht und hat herausgefunden, damals in Detroit gab es viele Evangelisationen, das Evangelium wurde verkündet und das wäre super, ne? Nee, das war es aber nicht. Es war ganz banal. Die Zeitungsmacher haben gestreikt. Und da hatten keine Möglichkeit mehr, über Selbstmorde zu berichten und schlechte Nachrichten zu verbreiten. Und die Selbstmordrate ging runter. In der Schweiz hat man dann mal was versucht und hat Ähnliches herausgefunden. Das, was uns kaputt macht, ist sehr oft das, was wir an Kaputtmachenden jeden Tag zu uns nehmen. Was wir verinnerlichen. Was wir aufnehmen und dann innerlich trägt es dann eben Früchte. Und das ist die Frage, was ist das in meinem Leben, womit ich mein Leben, meine Seele, meine Psyche füttere, jeden Tag aufs Neue und jeden Tag aufs Neue. Was ist denn das? Und da kann man ganz banal eben fragen. Wir hatten das ja auch schon vor kurzem. Einfach, ist es das Wort Gottes? Oder haue ich mir dann nur irgendwelche Nachrichten sinnlos, sinnvoll, wie auch immer, in den Kopf und in die Seele hinein? Was ist das, womit ich meine Seele fülle? Jeden und jeden Tag. Und meine ich, wenn ich einmal morgens 2 Verse aus der Bibel höre und den Rest des Tages, ich weiß nicht, 100.000 Verse, die mir sagen, dass mein innerer Garten dann frei bleibt vom Unkraut? Was ist das, was meinem Leben Sinn gibt und was meinem Leben Halt gibt? Und das ist eben zuallererst etwas, was in mir auch stattfindet. Und da muss ich mich selber auch immer wieder hinterfragen und an die Kandare nehmen und sagen, ich will dem etwas entgegensetzen. Und ich merke ja, wir haben ja schon gesagt, irgendwie, wir machen sonntags jetzt immer einen Digital Detox Day. Und ich merke ja, wie schwer das ist und wie schwer das auch fällt. Und wie sehr wir uns darüber freuen, wenn wir mit guten Argumenten sagen können, heute mal nicht. Wir sind da in Abhängigkeiten, die uns nicht gut tun, die unser Leben kaputt machen. Wo kommst du her? Dieser zweite Strom, das ist der Strom, der in uns etwas hineinbringen will, was uns zurückholt an diesem Ort der Fülle, an diesen Üppigort, wo wir dann diese Begegnung mit dem Gott haben können, der zu dir sagt, sehr gut, sehr gut. Das ist dieser zweite Strom, der dann am Ende auch so viel heilende Kraft in sich trägt, der in der Lage ist, dann wirklich Sinn und Halt und auch Heilung zu geben. Und das ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder selber treffen müssen. Wir sind dazu gerufen, in guter Beziehung zu leben. Hier auf dieser Welt, deswegen machen wir den Kiezgarten. Das soll ein Ort sein von guten, wo gute Begegnungen stattfinden. Und den brauchen wir. Aber wir brauchen eben auch diesen inneren Ort, wo wir eine gute Beziehung leben können, wo wir gute Beziehungen leben können. Und da lädt uns der christliche Glaube immer wieder neu ein, sich mitnehmen zu lassen an diesem Ort der Begegnung, wo Vater vorbeikommt und wir miteinander über das reden, was mein Leben ist und was seine Wirklichkeit ausmacht. Und wo ich am Ende immer wieder neu dann auch höre. Na guck, brauche mir nicht sagen, weiß ich. Guck mal, alles voller Unkraut. Na, sag ich, ist doof. Sagt er, stimmt. Und fragt dann, und? Darf ich ziehen? Darf ich ausrupfen? Weil ich will, dass du lebst und volle Genüge hast. Ich will, dass dein Inneres ein blühender Garten ist, der entsteht aus dieser Beziehung zwischen dir und mir. Das ist das, was ich will. Und dann achte darauf, dass das, was du zu dir nimmst, etwas ist, was die Blumen blühen lässt und nicht etwas ist, was das Unkraut noch anfeuert. Das sind große Herausforderungen, gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo die Beeinflussung nochmal eine ganz andere Qualität und die Möglichkeiten nochmal ganz andere sind. Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Dass wir Wege finden, wo wir sagen, nein, das ist mir so wertvoll. Ich will nicht mehr von meinem Auto, ich will nicht mehr von meinem Handy, ich will nicht mehr, wovor auch immer, knien und anbeten, sondern ich will mir die Zeit nehmen, um mich vor dem einen zu beugen, der in mir diesen lebendigen Garten immer wieder bewässern will. Das ist verbunden mit der Herkunft des Menschen, dass wir uns darauf einlassen. Am nächsten Donnerstag und dann auch nächsten Sonntag werden wir uns damit beschäftigen, wie daraus dann Zukunft werden kann. Und das wünsche ich uns allen miteinander, dass wir das erleben und leben, damit diese Welt auch an uns sehen kann, wo es guten Samen für die Seele, eine gute Bewässerung für die Seele gibt, damit sie blühen und gedeihen kann. Und das eine ist, was wir sagen, aber sie werden dann hingucken,
und werden uns das nachmachen, was wir vormachen. Und möge uns unser Herr darin segnen, dass wir da gute Vorbilder sind, ein gutes Vorbild auch geben. Amen.